ARD.
Ihr hört den Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3. Uns bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hier ist der Sonntagstalk von SR1 und HR3. Ich bin Bärbel Schäfer und spreche dieses Mal mit dem Multitalent Alexander Klafs.
Hi, freut mich.
Freut mich auch. Wir reden heute hauptsächlich über deine Leidenschaft, die Musik, das Singen, das Darstellen.
Schön.
Und Menschen finden ja auf ganz unterschiedliche Weise ihren beruflichen Weg. Bei dir hat der 2003 vor den Augen der Öffentlichkeit ja stattgefunden. Und man muss mal sagen, auf einem sehr, sehr hohen Level. Es ging gleich um die Berufsbezeichnung Superstar. Deutschland sucht einen Superstar. Mhm. Ganz schön hoher Level, oder? Für einen Berufsanfänger.
Definitiv. Und das ist natürlich auch gerade für den Anfang ein immenser Druck gewesen, dem ich mir ehrlich gesagt in dem Moment gar nicht so bewusst war. Das Ding ist ja, ich habe, glaube ich, diesen Begriff eher immer mit einem Augenzwinkern gesehen. Also ich habe das nicht selber für mich so ernst genommen, dass ich mich jetzt selber als Superstar betitelt habe. Ich war jemand, der einen Traum hat. Ich habe auch heute immer noch viele Träume, denen ich hinterher eifer.
Aber was macht denn Superstar für dich aus?
Ein Superstar ist für mich einfach jemand, der natürlich einfach schon Talent hat, im besten Falle. Ohne Fundament steht kein Haus, sage ich immer. Und was dieses Wort Superstar ausmacht, ist einfach jemand, der es immer wieder schafft, sich aufs Neue neu zu erfinden, der es über einen längeren Zeitraum schafft, Leute zu begeistern und nicht nur, wie man so schön sagt, eine Eintagsfliege ist. Das ist für mich kein Superstar. Ich meine, das ist, die Kunst liegt darin, mit dem, was man in sich trägt, irgendwie Leute zu begeistern, Leute zu überraschen, dass man sich weiterentwickelt, dass man auch Bock hat, sich weiterzuentwickeln und einfach aufgeht, wie so eine Blume in dem, was man vorhat.
Und jetzt hast du aber trotzdem gesagt, dieser Begriff, auch wenn du es mit dem Augenzwinkern genommen hast und nicht ganz ernst genommen hast, hast du trotzdem Druck gespürt? Wie hat sich das denn bemerkbar gemacht? Schlafstörungen? Hast du zu viel Süßigkeiten gegessen, was du denn nicht darfst?
Boah, das ist ehrlich gesagt eine total gute Frage, weil ich immer jemand bin mit Dingen, die mich in dem Moment nicht... Also mit denen ich mich da nicht so rumschlage, die lasse ich erstmal, ich habe da so ein Talent, die links und rechts einfach liegen zu lassen erstmal.
Okay.
Und das war, und dieses,
du prokrastinierst.
Also ich habe halt gemerkt, dass natürlich die Außenwelt schon da ist. Und ich meine, ich habe ja während dieser DSDS-Staffel haben wir damals in so einer Villa gewohnt und wurden mehr oder weniger auch abgeschottet, weil auch draußen Fans standen, uns belagert haben und so. Aber das, wir haben uns, oder ich habe mich zumindest damals versucht, immer auf die Show zu konzentrieren. Wir haben so viel zu tun gehabt, wir haben Drehs gehabt, wir haben Songs lernen müssen und ich habe die Texte mir in den Kopf reingehauen und dann plötzlich war die Staffel vorbei, ich habe sozusagen diesen Titel gewonnen und dann plötzlich steht man mittendrin und die Leute kreischen einen einfach nur an und rennen einen über den Haufen. Damit musste man irgendwie erstmal irgendwie umgehen, damit,
und
das konnte man alles
Tinnitus,
nicht realisieren.
Dein Kreisch-Tinnitus hast du mittlerweile dank deines guten HNO-Arztes sicherlich ganz gut im Griff. Was hast du denn gelernt?
Naja, geht so, mit zwei Söhnen ist der ab und zu schon wieder da, aber das ist eine andere Geschichte.
Anderes Kreischen.
Genau.
Was lernt man denn über das Showbiz? Was würdest du sagen, hast du 2003 noch nicht gewusst, aber 2024 ist es ja dein Alltag jetzt, das Showgeschäft.
Naja, man lernt natürlich auf relativ harte Art und Weise oder direkte Art und Weise, dass es nicht nur Menschen gibt, die es gut mit einem meinen. Und man erschrickt sogar, dass es auch enge Menschen sind. Ob das jetzt Freunde von damals waren, die immer an meiner Seite waren und wo ich dann plötzlich in die weite Welt hinaus jette mit der Musik, mit dem, was ich mache, gab es plötzlich Freunde, die da ein Problem mit hatten, die nicht damit klarkamen, nicht mehr mit mir ein Eis essen gehen konnten, ohne dass man, wie ich gerade schon gesagt habe, einfach dann immer ständig angesprochen wurde oder so. Also es haben komischerweise viele, viele enge Wegbegleiter damals nicht wirklich dann auf die Reihe bekommen. Also
bist
gab's
du heute dann zaghafter im Zugang zu Freundschaften?
Ich habe feinere Antennen, definitiv. Und das Schöne ist, dass ein paar von denen aber wieder da sind. Also das ist dann wirklich auch so deren Ding gewesen. Da geht es gar nicht wirklich so um, wie ich mich verhalten habe oder so. Um das jetzt auch möglichst kurz zu halten. Also diese ganze Neiderwelt. Ich war nie ein Mensch, der auf irgendeine Art und Weise neidisch auf jemanden war. Ich kannte das nicht. Ich bin wirklich sehr gönnerisch. Ich gönne jemandem was, wenn er ein größeres Auto hat.
Aber wie kann man neidisch sein auf den Traum von jemandem anders? In diesem Fall sogar ein Freund, ja?
Genau.
Oder du hast ja eigentlich deinen Traum gelebt.
Ja, genau. Ich glaube, ich habe damals ja auch immer schon viel Musik gemacht. Ich habe in vielen Bands gespielt und da gab es halt natürlich schon den einen oder anderen, der vielleicht neidisch auf das war, was ich dann verwirklichen konnte durch DSDS. Mhm. Und das war dann ein Problem, mit dem einfach gewisse dann, ja, enge Freunde nicht klarkamen. Die Wegbegleiter, die engen, die kann ich wirklich an einer Hand abzählen. Dann das ist so die krasseste Sache, die ich für mich, glaube ich, von heute auf morgen gemerkt habe. Man muss wirklich schauen, wer meint es gut mit einem und wer verfolgt mit dir deinen Traum und nicht den Traum von irgendwem.
Das hat sicherlich auch Spuren und Wunden hinterlassen. Wir steigen ein in über 20 Jahre im Showgeschäft. Mit dir, Alexander Klavs. Wir tauchen mit dir ein in die Musical-Welt, die Hauptrollen. In Tanz der Vampire, Saturday Night Fever, Tarzan, Ghost, Jesus Christ, Superstar, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ausverkaufte Theater. Und du hast ja schon früh an deinen Traum geglaubt. Also Mini-Playback-Show war ein mega Erfolg bei einem Privatsender RTL. Mhm. Und du hast dort, ich glaube damals Hathaway, performt.
Genau.
Du hast gerade gesagt, Talent schadet nicht, wenn man Superstar ist. Aber Talent muss man ja auch bemerken. Wer hat denn beim ersten Mal, zuerst mal bei dir gesagt, du, ich glaube, da entwickelt sich das in die Richtung. Also Astrophysiker, Zahnarzt, Bauzeichner wird er nicht. War das die Mama und der Papa?
In erster Linie schon. Ich habe immer schon in meinem Kinderzimmer, wir haben so eine alte Bontempi-Orgel da stehen gehabt bei meinen Eltern und die stand immer bei mir im Kinderzimmer. Ich habe immer sehr früh schon auf irgendwelchen Keyboards rumgehauen, Melodien gespielt, irgendwelche Songs aus dem Radio nachgesungen. Und ich glaube, meine Eltern haben relativ früh gemerkt, so, da ist irgendwie was anders. Also ich habe auch nie wirklich so diese ganzen Bibi Blocksbergs, Benjamin Blümchens gehört, sondern immer irgendwelche, ja, so Elton John Kassetten, die ich dann von meinen Eltern irgendwie mal mit in mein Zimmer genommen habe oder so.
Aber was war der Magnet? Irgendwas sucht man ja, wenn man das Scheinwerferlicht sucht, wenn man auf die Bühne will, wenn man herausstechen will. Ja. Was glaubst du, was war dein Magnet? Was hast du da gesucht?
Wir haben immer grundsätzlich schon viel Musik gehört bei uns zu Hause. Wir haben Schallplatten gehört, bei uns lief immer das Radio und das, was ich gehört habe, hat mich immer so schon magnetisierend auf der Couch sitzen lassen und einfach zuhören lassen.
Aber ist doch irre, dass Kinder etwas ausdrücken, womit du jetzt mit 40 irgendwie dein Geld verdienst und erfolgreich bist. Guckst
absolut,
du jetzt bei deinen
absolut.
Jungs, übrigens nochmal Gratulation, dritte Kind ist unterwegs.
Genau, dankeschön.
Bei deinen beiden jetzigen Söhnen, guckst du da, spürst du da schon was? Was weiß ich, sind die super im Stand-Up-Paddeln oder taucht der lange in der Badewanne nach dem Quietscheentchen?
Also der Große hat definitiv die akrobatische Ader meiner Frau, der macht auch schon irgendwelche Handstände. Also beide sind auf jeden Fall sehr musikaffin. Der eine haut auf dem Schlagzeug drauf rum, der eine klimpert auf meinem Klavier. Also das ist definitiv, ich meine, wir haben ja natürlich auch schon so eine Art musikalische Früherziehung, sage ich jetzt mal. Nicht auf Druck, aber wir merken auch, dass da definitiv sehr viel Offenheit herrscht, was Musik angeht.
Und ich muss auch noch sagen, kopieren muss man ja auch sagen. Also wenn die
definitiv
Eltern ein Instrument spielen.
Der eine oder andere hat ja auch schon mitbekommen, dass ich schon mal im Fernsehen auftrete mit meiner Musik oder so. Oder jetzt, bei wenn es wieder nach Darmstadt geht zu Jekyll und Hyde, dann sagt er schon, ah, okay, Papa ist wieder ein böses Monster. Also von daher, die bekommen das mit. Und was ich natürlich freudig mitbekomme, ist, dass die Bock auf Musik haben. Ich habe auch schon mit meinem Großen in meinem Studio zu Hause gestanden. Wir haben schon so ein paar Zeilen mal eingesungen und so. Da hat er auch Bock drauf. Also ohne jetzt irgendwie Druck zu empfachen. Wir achten da sehr drauf, muss ich auch sagen.
Vergiss die Kelly Family. Vergiss den Jackson Clan. Folgt dem Klavs Clan.
Ja, mal schauen. Warte noch mal 1-2 Jahre, aber da kann ich mehr dazu sagen.
Alles klar, wir sind verabredet, Alexander. Aber du hast dann irgendwann das doch nicht dem Zufall überlassen und nur dem Talent, sondern du hast gedacht, nee, ich muss meine Leidenschaft und meine Liebe zur Musik ja auch auf eine Basis stellen und hast eine richtige Musical-Ausbildung gemacht. Mhm. Ich glaube, die dauert 2 Jahre, hast du es, glaube ich, gemacht, nach deinem großen Erfolg. Da könnte man ja schon denken oder der eine oder andere denkt, ja, komm, habe ich gewonnen, hat den Number One-Hit mit Dieter Bohlen und so weiter. Mhm. Warum hast du das trotzdem noch gemacht?
Weil ich einfach einen Hunger in mir hatte. Dem Thema Schauspielerei war ich immer sowieso nie wirklich abgeneigt. Mhm. Ich habe aber damals auch schon das ein oder andere Angebot bekommen, wo ich aber immer gesagt habe, so, ah nee, da will ich aber vorher erst nochmal mit ein paar Leuten irgendwie mal zusammenarbeiten, ein paar Dinge erarbeiten, Workshops machen und gucken, wo mich das wirklich, oder ob das wirklich was für mich ist oder ob das jetzt, ob es reicht, so ganz platt gesagt.
Weil du auch gerne gut bist.
Ja, ich habe natürlich immer einen hohen Anspruch auch an mich selbst und ich möchte, wie ich gerade gesagt habe, auch jemand sein, der sich immer wieder irgendwo aufs Neue erfindet. Mhm. Und da muss man natürlich jetzt irgendwie nicht, ich sag mal, im Mittelfeld schwimmen, sondern da muss man schon mit was um die Ecke kommen, was die Leute auch umhaut irgendwie. Mhm. Und mich selber auch, also dass ich mich selber irgendwo auch noch ein Stück weit überraschen möchte, das hoffe ich dann auch mal, wenn ja, ich wieder eine neue Idee habe.
Ja klar, und bei einer Musical-Ausbildung schlägst du ja mehrere Fliegen mit einer Klappe. Das ist genau. Ja Schauspiel, Gesang, Tanz. Was war denn das Fach, in dem du dann am meisten büffeln musstest?
Ja, wirklich Schauspielerei, weil ich habe jetzt nicht so wirklich spezifisch eine Musical-Ausbildung, sondern ich habe auch wirklich die Büchners und Shakespeares dieser Welt in meinem Unterricht durchgenommen. Die ganzen eher so klassischen Dinge und habe dann einfach meine Leidenschaft oder meine Leidenschaften miteinander verbunden, Musik und Schauspielerei. Und dementsprechend kam dann relativ schnell das Angebot von einem Herrn Polanski. Und das Stück hieß dann Tanz der Vampire. Und somit war meine geplante Zeit von 2 Jahren, ehrlich gesagt, verkürzt auf knapp 1,5.
Gut, Miete muss bezahlt werden. Ich verstehe dich, Alexander. Dann steigen wir mal gleich ein in deine ersten Musical-Erfolg. Tanz der Vampire und dann bist du nochmal in den Dschungel gezogen als Tarzan. Das ist oft eine starke körperliche Arbeit. Wird das manchmal unterschätzt?
Definitiv. Und das wird permanent unterschätzt. Also ich meine, ich habe mich damals schon für fit gehalten, als ich dann wirklich angefangen habe, für Tarzan zu trainieren. Habe ich gedacht, ich bin der unfitteste Mensch auf der ganzen Welt. Das ist wirklich Hochleistungssport.
Denke ich auch immer beim Bodybuilding.
Aber das war wirklich Hochleistungssport, was man dann während diesen ganzen Shows da leisten musste. Und für diese Rolle, sich fit zu machen, war das Härteste, was ich jemals erlebt habe. Das war.
Wer war dein Drillmaster?
Rudi Reschke, der mich auch heute immer noch trainiert, auch für Winnetou. Und der hat damals den Clayton gespielt. Und der hat uns Tarzan-Schauspielern damals ja Beine gemacht. Und das war wirklich jetzt nicht nur irgendwie 3-mal die Woche oder irgendwie so eine halbe Stunde mal. Das war jeden Tag 3 Einheiten. Einmal vorm, also wir haben ja von 10 bis 8 Uhr abends Proben gehabt und um 10 Uhr standen wir alle stramm im Gym und wehe, einer kam 2 Minuten zu spät, das waren schon mal 50 Liegestütz und dann hieß 50. Es wirklich eine Stunde einfach mal Push-Ups, Pull-Ups, da wurde der Oberkörper müde gemacht, dafür, dass man abends um 18 Uhr dann wirklich, dann waren die Beine dran, dann gab es währenddessen ja auch noch Flugtraining, dann gab es die ganzen Affenbewegungen, wo man ja auch erstmal sich wirklich, was man in den Körper kriegen musste.
Mochtest also, du dich so durchtrainiert, als du dich dann im Spiegel gesehen hast?
Ja, das Ding ist, es ist wie so eine Droge, von der man dann irgendwie plötzlich, wo man Blut geleckt hat, von der man dann nicht genug bekommt. Man übertreibt es dann sehr und ich glaube, irgendwann war der Punkt da, wo ich keine Hantel mehr sehen konnte. Und man ist natürlich erstaunt, was man aus sich rausholen kann und der Blick in den Spiegel, wo man immer denkt so, oh ja, hätte ich nie gedacht, dass ich mal so aussehe.
Dass ich das bin. Man ist sich genau. Ja manchmal auch fremd. Also auch in so Plauzi-Phasen im Winter. Ja,
ich habe auch immer hinter den Spiegel geguckt, ob ich es wirklich bin, ob da noch einer steht. Nee, das, man
welches
entwickelt
Körperteil
dann,
mochtest du denn gern an dir? Ich meine, Tarzan trägt ja nur einen Lendenschurz. Das heißt, das war ja so ein Full-Body-Workout. Du konntest jetzt nicht nur sagen, nur die Oberarme oder nur die Oberschenkel, sondern du musstest ja praktisch überall muskulös aussehen.
Von oben bis unten, genau.
Hast du ein neues Körperteil entdeckt, von dem du sagst, wow. Das ist
also
Schreifen.
In der Phase war das wirklich so, man redet ja immer von einem Sixpack. Und ich hatte zu der Zeit so ein 8, teilweise sogar ein 10-Pack. Also es gibt dann es gibt ja dann so plötzlich so Muskelgruppen, die man vorher einfach noch nie gesehen hat. Und das war bei mir auch der Fall.
Unter dem Sixpack.
Genau. So, da gab es ein paar komische Muskelpartien, wo ich dachte, okay, soll das so? Oder ja, also
aber warum
wie auch immer.
Wird trotzdem Musical, weil du hast vorhin gesagt, ja, es wird unterschätzt. Also wird es aufgrund der Physis unterschätzt oder auch aufgrund der gesanglichen Leistung?
Grundsätzlich.
Warum?
Weil wir haben ja 8 Shows in der Woche. Und am Broadway ist das normal. Hier in Deutschland denkt man oft noch irgendwie so, naja, irgendwie 2-3 Shows reicht ja. So. Und Leute, die jetzt nicht vom Fach sind und nicht wissen, dass wirklich eine gesamte Cast 1 Jahr lang 8 Shows jede Woche knüppelt. Mhm. Das muss man gemacht haben, um es einfach, um zu wissen, was dahinter steckt. Und jetzt will ich natürlich nicht, dass jeder mal 8 Shows gespielt hat. Die Grundlage dessen, warum Musical immer unterschätzt wird, außer dem Punkt, den ich gerade genannt habe, ist, dass die Leute, die auf der Bühne stehen, die lassen ja immer alles leicht aussehen. Mhm. Und dementsprechend denken viele, ja, oh mein Gott, das sieht so einfach aus, kann ja nicht so schwer sein. Es ist halt umso schwerer, damit es im Nachhinein gut und leicht und schön aussieht und auch die Flüge
gut,
bei Tarzan.
Die schwere Arbeit sieht halt
die,
überhaupt gar
genau,
keiner.
Und das
die,
ist das will man ja auch nicht.
Das Würdigen ist doch, dass man das Ticket kauft und dass es ein großer Erfolg ist.
Genau, aber trotzdem finde ich, also die deutsche Musical-Landschaft, wie ich sie jetzt einfach mal nennen möchte, ob das jetzt auch Staatstheater sind, also die komplette Landschaft wird schon noch im Großen und Ganzen als Nische angesehen, was sie eigentlich nicht ist. Und ich sag mal, da sind die Amis ja uns immer sowieso 10 Jahre voraus. Mhm. Und ich glaube, in ein paar Jahren sind die Deutschen auch da, wo die Amis vor 10 Jahren waren. Und das wirklich irgendwann auch mal wertgeschätzt wird, was diese Künstler auf der Bühne da eigentlich leisten und was dazu gehört.
Was ist denn die Musical-Hauptstadt in unserem Land?
Hamburg.
Und in Amerika?
New York, New York natürlich. Also
ganz eindeutig.
Wo der Broadway stattfindet, genau.
Und wenn du sagst 8 Shows in der Woche, dann bist du auch nicht für eine 4-Tage-Woche, oder?
Definitiv nicht. Okay. Also ich, im Idealfall liebt man ja auch das, was man tut. Und ich habe irgendwann sowieso, wenn du so einen Vertrag unterschreibst, für ein Jahr lang da wirklich die Shows knüppelst, du vergisst, welcher Tag ist. Weil wenn andere frei haben, stehen wir erst recht auf der Bühne. Und ich sag mal, diese Doppelshow-Wochenenden, wo man Samstag 2 Shows hat, Sonntag 2 Shows, den Montag, den man frei hat, den kriegt man gar nicht mit, weil da liegst du nur in der Ecke, je nachdem, welche Rolle man spielt.
Tut mir gerade ein bisschen leid.
Nee,
es ist mental und physisch, kann genau. Ich mir wirklich vorstellen, das meine ich jetzt auch ernsthaft, eine enorme Herausforderung. Und das ist kein Sprint, das ist ja ein Marathon.
Genau.
Wir müssen übers Fliegen in Musicals gleich, also nicht rausfliegen aus dem Job, sondern elegant schweben, durch den ganzen Raum reden. Da denke ich doch jetzt als Laie, wieso musst du das lernen? Da hakt man dich doch an so ein Geschirr. Ja. Und hinten dann Arme ausbreiten, Luft holen, singen und du wirst über die Bühne gezogen. Warum musstest du fürs Musical Fliegen lernen?
Weil man natürlich jetzt nicht an der Liane hängen möchte, wie ein Sack Kartoffeln, sondern im besten Falle wie jemand, der damit auch noch elegant aussieht und der so aussieht, als hätte er sein Leben lang nichts anderes gemacht.
Okay, also du bist ein Stadtkind, wie hängt man elegant an der Liane?
Man muss ja gucken, dass man nach vorne guckt. Die ersten Flüge bei mir, ich glaube, werde irgendwann mal posten, wie es vorher aussah und wie es dann im Nachhinein aussah. Man muss ja auch dahin gucken, wo man hinfliegt. Und wenn man
dreht die sich nicht, die Liane?
Ja, natürlich. Und das steuert man dann sozusagen mit seiner Körperspannung, mit dem Gleichgewichtssinn und mit dem Tarzanarm, der nach unten hängt, wo man sich so ein bisschen lenkt, wie so ein Segelschiff, wo das Paddel im Wasser ist. So. Also das ist wirklich, das ist schwer zu erklären.
Kommst du da mal an einen Punkt, wo du auch sagst, wo auch ein Alexander Klavs, wir sind ja beim Klavs-Level, auch mal sagt, mache ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht, ich bin der erste Tarzan, der läuft, der nicht schwingt. Warum gibst du nie auf? Du bist ja jemand, der dann alles auch gerne perfekt können will.
Ja, also perfekt ist ja so eine Sache. Das habe ich mittlerweile mit 40 Jahren auch schon, muss ich eingestehen, Perfektionismus ist etwas, was einen eher einschränkt. Ich habe einfach Bock, Dinge zu lernen. Ich gebe mich nicht zufrieden damit, dass ich sage, ach, ja, nee, lass mal, das können andere machen. Ich habe einfach plötzlich, mich packt immer schnell der Ehrgeiz, wo ich Dinge lernen möchte. Nicht nur, um Leute zu überraschen, dass sie sagen, ach krass, das kann der auch, sondern das macht ja dann auch Spaß, im besten Falle.
Deine Belohnung.
Ja, und ich habe einfach Bock, Dinge zu machen, mich selber auch zu überraschen und Dinge zu lernen, wo andere sagen, nee, das mache ich jetzt nicht. Da gehe ich den Schritt weiter und gehe einfach über das Limit hinaus. Und da habe ich einfach Bock drauf.
Und offensichtlich hat das ja auch Phil Collins schon erkannt. Der hat ja gesagt, okay, der Junge hat ja nicht nur eine großartige Stimme, er besitzt auch einen unbändigen Willen. Worte eines Weltstars über dich, das macht ja auch was mit einem. Und er hat was gesehen, von dem du wusstest, diese kleine Saat, dieser Kern ist ja in dir. Das muss doch sehr schön sein, das zu hören.
Definitiv. Wenn es dann auch noch aus dem Mund eines deiner absoluten musikalischen Helden kommt, dann ist es wie ein Ritterschlag. Und das hat mich schon sehr stolz gemacht. Aber generell so diese Zeit, die ich mit Phil Collins verbringen durfte, diesen einen Tag oder diesen anderthalb, diese Casting-Tage, wo er da war.
Das heißt, er hat dich persönlich ausgesucht.
Genau, ich habe wirklich total vergessen, dass er irgendwo da steht. Der ist halt auch so normal, dass er da steht und man unterhält sich und der sagt, ja, sing doch mal das so und so und er setzt sich ans Klavier und spielt dann drauf los und man vergisst wirklich, dass es Phil ist, sondern man hat das Gefühl, es ist jetzt irgendwie ein Kumpel, der mit dir was erarbeitet. Und das sind für mich wirklich Weltstars dann auch. Also die, wo wir anfangs über das Wort Superstar gesprochen haben, das sind richtige Superstars für mich, die einfach was können und nicht affektiert sind und oder auch nicht irgendwie besonders bevorzugt behandelt werden wollen, sondern einfach...
Wo man auf Augenhöhe auch miteinander
genau, die sind einfach
arbeitet.
Down to earth, die sind mit beiden Füßen im Leben und im Alltag und einfach down to earth, wie man so schön sagt. Und das fällt mir einfach immer bei diesen großen Leuten auf, dass sie einfach völlig normal sind.
Das klingt sympathisch, wenn du das so über ihn sagst. Jetzt hat ja dein Körper für die Rolle ein Fitnesstrainer gestellt, aber deine Lehrerin beim Fliegen war eine Fluglehrerin, eine Musical-Kollegin, Nadja Scheiwiller. Was hat die dir da nochmal besonders gezeigt? Weil da seid ihr, sind ja auch irgendwie die Herzen mitgeflogen, ne?
Ja, genau. Also die damalige Flugtrainerin ist meine heutige Frau und wir warten jetzt unser drittes
Kind. Liebe am Arbeitsplatz, Alexander.
Ja, ist für mich auch neu. Also ich meine, ja, weil das Thema ist ja folgendes. Ich habe ja oft oder habe vor Tarzan auch schon Rollen gespielt, ob es jetzt auch bei einer Serie war oder so, wo man sich ja auch, wo ich immer irgendwie rumknutsche als Rolle. Und als Schauspieler ist es so, dass es eigentlich ein absolutes No-Go ist, sich da irgendwie ein Stück weit Hals über Kopf zu verlieben. Und man hat immer so eine Grenze, die man sich setzt.
Wärst du jetzt aber nicht der Erste, der sich
verliebt. Ja, absolut. Aber zu dem Zeitpunkt war das wirklich ein absolutes No-Go. Und irgendwann habe ich gemerkt so, hä? Was ist hier los? Und dementsprechend kamen wir dann aber relativ schnell uns nah. Sie hat ja dann auch noch Jane gespielt. Und wir haben dadurch gemerkt, dass die Liebe, die auf der Bühne stattfindet, über die Bühne hinausgeht. Und mittlerweile seit 14 Jahren sind wir ein Paar und das auch mit Ups und Downs, die jeder hat, aber ich glaube, die
ich
Zeit
weiß jetzt
mit
nicht,
dem
wovon
Start.
Du meinst, eine Ehe ist eine Herausforderung.
Aber natürlich, also jeder, der verheiratet ist oder jeder, der nicht verheiratet ist, sondern einfach nur eine Beziehung hat.
Ich wollte mit dir eigentlich über Musical reden, Alexander. Ich muss jetzt mit dir über, wie führt man eine erfolgreiche Ehe?
Um Gottes Willen, jetzt driften wir aber komplett ab hier.
Nein, und nicht ohne vorher zu sagen, dass ihr ja auch in einer Doppelrolle seid. Als Jekyll und Hyde bist du in der Doppelrolle. Aber du musst als Mr. Hyde natürlich jemanden töten. Zufällig im privaten Leben deine Frau. Deine Frau spielt die Lucy Harris. Ist das Arbeiten anders, wenn man mit der eigenen Ehefrau auf der Bühne steht?
Ja.
Die Ehe meiner Eltern ist daran gescheitert. Also,
wirklich?
Da ging es um den Verkauf von Duschkabinen in Norddeutschland. Das gemeinsame Arbeiten hat nicht funktioniert und das Privatleben gekostet. Was würdest du sagen, ist das Geheimnis?
Ich glaube, auch da die stetige Weiterentwicklung, Offenheit, die Kommunikation, gerade wenn man Kinder hat, wenn man dieselbe Leidenschaft hat. Ich glaube, bei uns ist der Vorteil, dass wir jetzt irgendwie abends nicht erklären müssen, was wir tagsüber gemacht haben. Also auch wir sind jetzt, hatte ich anfangs schon mal gesagt, wir sind jetzt 14 Jahre zusammen. Wir sind jetzt seit 5 Jahren verheiratet und wir merken auch, dass wir uns verändern. Und jetzt, nachdem wir diese Show gespielt haben, also Dr. Jekyll und Mr. Hyde, kann uns gleich, glaube ich, beruflich nichts mehr wirklich schocken, weil ich habe meine Frau in jeder Show auf der Bühne ermordet.
Und abends seid ihr in getrennte Wohnungen gegangen. Stimmt das, dass ihr, wenn ihr zusammen arbeitet, dann nicht zusammen lebt?
Das ist immer je nach Rolle. Komischerweise ist das so, dass wir jetzt schon öfter zusammen gespielt haben. Das war bei Saturday Night Fever der Fall in Tecklenburg, bei Tarzan und jetzt bei Jekyll und Hyde. Bei Tarzan haben wir auch zwei Wohnungen gehabt, da haben wir uns natürlich erst kennengelernt. Bei Saturday Night Fever haben wir eine gehabt und jetzt ist es so, dass ich von Anfang an gesagt habe bei Jekyll und Hyde, dass ich definitiv meine eigene Wohnung brauche, weil ich bei dieser Rolle wollte ich den Stoff sehr nah an mich ranlassen. Ich bin immer jemand, der extremst aufgeht in dem Spiel. Und gerade, also wenn man so eine Rolle einstudiert wie Edward Hyde, dann ist das etwas, wo man im Vorfeld nicht weiß, was das mit einem macht. Und ich
musst du ja auch mit dir selbst ein Duett singen, das ist ja voll Schizo.
Absolut. Und dementsprechend, Schizo ist das richtige Wort, war auch so die Entscheidungsfindung dementsprechend, dass ich gesagt habe, ich muss in meinen Tunnel. Ich will auch jetzt eine Woche vor der Premiere, ich will niemanden sehen. Ich möchte Dinge machen. Bei Tarzan war das so, dass ich ja, wie ich immer wieder gerne sage, irgendwann so den Kühlschrank als Affe aufgemacht habe, dass ich einfach wirklich diese Ape-Moves, diese Affenbewegungen im Körper so drin habe, dass ich gar nicht mehr nachdenken muss. Und bei Mr. Hyde und auch Dr. Jekyll war das irgendwann, ich habe mir einfach extremst viele Dokus auch angeschaut, wie zwiegespaltene Persönlichkeiten, wie verhalten die sich im Alltag, wie verhalten die sich in einer Therapie, und da will ich einfach so absolut in meinem Tunnel sein, und selbst wenn ich nur gefragt werde, was wollen wir heute zu Abend essen oder wollen wir essen gehen, stört mich das schon so extrem, dass ich wirklich auch komplett die Zeit vergesse. Also ich muss auch schauen,
also
wenn
du tauchst dann nicht nur vom Textlernen rein, sondern nein. Dann bist du in so einer Art Tunnel. Du
hast das grad, ist nicht immer gesund. Also ich sag ich will nicht böse spielen, ich will böse sein, und weil ich bei der Rolle nicht wusste, okay, wie weit geht das bei mir, gehe ich da lieber auf Nummer sicher.
Kann am Ende die Ehe dann
definitiv retten,
doch
ja.
retten. Aber das heißt, man kann euch natürlich auch alleine buchen, aber ihr wart jetzt mehrfach gemeinsam auf der Bühne. Ja. Und wie rockt man das dann? Also viele haben ja die Herausforderung, Kinder, Alltag, dann hat die Kita zu, einer ist krank, das Paare das rocken gemeinsam und hinbekommen. Aber mit einem Beruf, wo man abends arbeitet, wo man Text lernen muss, wo man vielleicht auch mal emotional anders involviert ist.
Absolut,
ja. Wie teilt ihr euch da auf? Das muss dann ja wieder rational und nicht emotional geschehen.
Genau. Also ich bin erstens total begeistert, wie meine Planungsmeisterin, meine Frau, das Mrs. alles irgendwie bewegt. Sie ist wirklich diejenige, die alles in die Hand nimmt, unsere Schwiegereltern anruft. Also erstmal sind wir in der tollen Situation, dass wir Schwiegereltern haben. Also meine Eltern sind Rentner, meine Schwiegereltern sind beide pensioniert, und die sind immer da, wann immer wir sie brauchen. Die wechseln sich ab. Also meine Schwiegereltern kommen aus der Schweiz, und dementsprechend muss man einfach auch trotzdem immer viel planen, wann ist wer wo.
Wissen die schon, dass da noch ein drittes Kind bald dazu kommt?
Sie haben schon mal mitbekommen. Und seitdem erreichen wir die auch nicht mehr. Nein, Spaß beiseite.
Unbekannt
Aber
verzogen.
Man muss viel planen. Man muss einfach, und ich bin immer eher so, immer der Künstler gewesen. Ich lebe immer von der Hand in den Mund und bin nie so der Planer gewesen. Von daher ist es für mich echt eine Umstellung gewesen, seitdem wir wirklich so diesen Familienbetrieb aufrechterhalten, dass wir einfach jetzt schon planen müssen, was Ende nächsten Jahres passiert, weil da auch schon die ersten Anfragen irgendwie reinkommen und so. Das sind schon Dinge, die meine Frau extremst toll bewerkstelligt. Und
du kannst das auch. Du kannst da auch was abnehmen.
Jetzt, genau.
Hat Dieter Bohlen ja mit dir den ersten Superstar hervorgebracht. Der ist im Februar 70 geworden. Du warst, glaube ich, bei seiner Gala in Berlin dabei. Wird er denn der Patenonkel des dritten Kindes?
Habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken drüber gemacht, aber ich denke eher nicht. Also wir haben eine sehr, sehr große Familie. Und jeder bekommt ja mit, dass Dieter hier und da auch wenig Zeit hat. Und dementsprechend, glaube ich, wäre er dann nicht immer da, wenn er... Obwohl, man weiß es nicht.
Man weiß
aber,
es ja nicht.
Aber ehrlich gesagt, habe ich noch nie drüber nachgedacht, ihn mal zu fragen.
Er könnte dem Kind natürlich fiese Sprüche beibringen. Will man das als Vater?
Also er könnte ihm definitiv beibringen, wie man sich durchboxt. Und das ist ja schon mal nichts Schlechtes. Aber ich glaube, dass unsere Familie trotzdem groß genug ist, dass wir uns da für jemand anderen entscheiden. Aber eigentlich ein interessanter Gedanke.
Welche Bedeutung hat er denn heute noch für dich? Also du hast alleine mittlerweile deine Flügel ausgebreitet und hast das in so vielen Hauptrollen mittlerweile bewiesen. Mhm. Ist das etwas, was man auch gerne abschütteln will, oder hat es noch eine Bedeutung?
Also Dieter, meinst du jetzt, hat immer eine Bedeutung für mich. Ich bin grundsätzlich ein sehr, sehr dankbarer Mensch. Von daher glaube ich, es gibt so viele Leute, die gewonnen haben mittlerweile, die sagen so, wow, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben oder so. Bei uns ist so, dass wir uns immer gut verstanden haben. Dieter ist ein spezieller Mensch, und dementsprechend muss man einfach auch bei speziellen Menschen wissen, welche Knöpfe man drückt. Aber irgendwo muss man dann auch sagen, entweder es passt oder es passt nicht. Und bei uns hat es dann doch immer wieder irgendwie gepasst, dass wenn man sich mal trifft, dass man dann ins Reden kommt, dass man dann irgendwie, er fragt ja auch viel, wenn er irgendwie sagt, wie ist das denn jetzt hier mit Tarzan und wie machst du das dann mit dem Reiten bei Winnetou und so, das ist ja doch irgendwie interessant. Und man hat einfach viel zu bequatschen, viel zu bereden. Und er ist halt wirklich jemand...
Wenn er morgen anruft und sagt, wollen wir einen Song zusammen aufnehmen, sagst du ja oder sagst du nein?
Oh, gute Frage. Es kommt auf den Song drauf an. Also grundsätzlich bin ich nie jemand, der kategorisch alles ausschließt. Ich würde natürlich mir das anhören und fände es interessant. Wenn der Song dann gut ist, würde ich was mit ihm machen, definitiv.
Jetzt hast du gesagt, also mehr als 20 Jahre schwimme ich schon in dieser Haifischbranche, die ich so sehr liebe. Also wenn man Teil des Haifischbeckens ist, warst du auch mal der Haifisch oder musst du immer aufpassen, dass du nicht gefressen wirst? Goldfisch oder bist du immer nur der Goldfisch?
Nee, ich glaube, jeder war schon mal der Haifisch.
Was also, sind denn Haifischbecken-Momente für dich?
Wow, Mensch, du triffst aber hier komplett mich auf dem falschen Fuß. Das ist eine mega gute Frage. Ich reagiere eher immer auf die Dinge, die dann so auf einen einprasseln. Ein Haifisch-Moment ist natürlich, ja, jetzt beispielsweise aktuell, wenn es darum geht, jeder hat jetzt mitbekommen, Nadja ist schwanger, werden zum dritten Mal Eltern und dann gibt es schon viele Momente, dass man natürlich auch aufpassen muss, was sagt man, was gibt man preis.
Hatten wir einen Haifisch-Moment jetzt in unserem Gespräch?
Wir hatten einfach nur ein schönes Gespräch, welches, glaube ich, noch 3 Stunden weitergehen könnte.
Aber trotzdem liebst du ja diese Branche.
Definitiv, klar.
Oder gibt es, hast du irgendwann in den 20 Jahren mal gedacht, oh mein Gott, ich hätte doch einen Plan B durchziehen
wollen? Überhaupt nicht. Es gab viele Momente, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, aber ich habe nicht eine Sekunde lang gedacht, hätte ich mal was anderes gemacht oder gelernt oder wie auch immer. Ich würde wirklich, ich bereue nichts, weil auch selbst wenn man
Planungsunsicherheit, finanzielle
Unsicherheit,
liebe ich
eben. Das liebe ich eben. Also diese Planungsunsicherheit, das gehört ja zum Künstlerdasein mit dazu. Ich liebe es, morgens aufzustehen und nicht zu wissen, was passiert morgen, was passiert nächstes Jahr, weil das ist ein Stück weit die künstlerische Freiheit, selbst mitbestimmen zu können. Wo geht mein Weg weiterhin? Wenn alles zu krass vorgezeichnet ist, dann kann man die Leute nicht mehr irgendwie überraschen. Und das ist ein Teil dessen, warum ich immer Künstler sein wollte, damit ich selbst entscheiden kann, damit mir nicht von außen alles vordiktiert wird. Und ich sag mal so, ein Haifischbecken oder eine Haifischbranche kann auch eine sein, wo man im Büro sitzt. Also da kriege ich auch von Freunden viel mit, wo ich dann denke, Gott sei Dank bin ich Künstler geworden. Alles hat seine Ups und Downs. Ich fühle mich einfach in dieser Welt pudelwohl, in der ich mich komplett austoben kann.
Und also das würdest du schon sagen, dass du dich als Künstler voll entfalten konntest? Dass du dir die Rollen auch immer aussuchen konntest?
Genau,
oder gab es auch was, wo du sagst, ist okay, jetzt haben wir doch schon ein Kind,
also
der Vermieter klopft an, mach mal die Rolle.
Gott sei Dank konnte ich ja auch hier und da schon einige, ich sag mal, Erfolge einheimsen, dass ich mir jetzt über die Miete nicht so viele Gedanken machen muss. Und ich war nie so der Typ, der sagt, mein Haus, mein Garten, mein Auto. Da sind wir wieder bei Haifischbecken. Da gebe ich eigentlich relativ wenig von Preis. Also heutzutage, wenn ich eine Frage nennen dürfte, die mich am meisten nervt, ist, wie viel hast du auf dem Konto? Bist du mir bla bla bla? Das interessiert überhaupt nicht. Geld ist nicht Teil dessen, ob man glücklich ist oder nicht. Es ist das, was von innen kommt. Und die materiellen Sachen sind alle ersetzbar. Das, was man schafft, das, was man den Leuten emotional als Künstler mit auf den Weg gibt, ist das, womit man in Erinnerung
bleibt. Aber hast du dich mit Geld
bleibt.
Beschäftigt? Mit Geldanlagen? Mit Sicherheit?
Ja, natürlich. Und ich bin ja auch hier und da immer so ein bisschen auch gestrickt. Und das habe ich auch von meinen Eltern mitbekommen. Und auch von Dieter, muss man sagen. Er hat auch immer gesagt, Alex, egal was du machst, leg die Hälfte zur Seite. Mhm. Man ist und sollte auch ein Stück weit Businessman sein mit dem, was man macht.
Okay. Du suchst immer wieder die Herausforderungen in neuen Rollen. Du arbeitest dich ein. Du verkörperst tatsächlich den Charakter, nicht nur mit deinem Körper, sondern auch mit deiner inneren Haltung. Was würdest du sagen, war da die herausforderndste Rolle? Einige haben wir schon genannt, Saturday Night Fever, Tarzan. Was würdest du sagen?
Also jede Rolle hatte etwas an sich, was sehr einzigartig ist. Bei Tarzan war das die Körperlichkeit, bei Jesus Christ Superstar war das, wie du gerade so schön gesagt hast, die innere Haltung. Also was bedeutet dir Religion? Wie verkörper ich meinen Jesus? Womit provoziere ich ein Stück weit, aber nicht so sehr, dass man der Rolle schadet? Also das ist immer so genau das Besondere, je nachdem, wie ich meine Rollen aussuche. Also
bei
Segeberger,
Karl-May-Festspiele gehen
genau.
wieder los.
Winnetou.
Ein Dauerbrenner bei Winnetou spielst du?
Genau. Also auch da das Reiten natürlich, die kämpferische Komponente und natürlich einfach diese Gottheit zu spielen. Ich hatte das große Glück, mit Pierre Brice schon gedreht zu haben vor der Kamera und wir haben uns damals komischerweise auch über diese Bühne unterhalten und jetzt darf ich in seine Fußstapfen treten. Das ist eine unfassbare Ehre für mich als großen Winnetou-Fan sowieso.
Also eine Traumrolle.
Und absolut. Und jetzt Dr. Jekyll und Mr. Hyde aktuell, das ist natürlich einfach eine sehr psychische Seite, die ich einfach mal zeigen kann, die man im Alltag eher versteckt. Und das sind so diese, es muss schon eine Rolle sein, die mich wirklich reizt, mit der man einfach auch im Gedächtnis der Menschen bleibt und nicht, dass die nach Hause fahren und sagen, okay, war nett, morgen hat man alles wieder vergessen, sondern mir schreiben immer noch Leute, die vor 3-4 Monaten in der Show waren, dass sie das nachhaltig immer noch beschäftigt und das ist natürlich
aber das ist ja ein wunderbares Kompliment.
Das ist das beste auch, Kompliment, was man bekommen kann und dementsprechend gebe ich mir bei der Rollenauswahl immer sehr viel Mühe.
Und manchmal kann es aber auch sein, dass einen Leute mailen und sagen, ja, das ist aber kulturelle Aneignung, wenn jetzt Alexander Klavs den Winnetou spielt. Was ist denn deine Haltung dazu? Also mittlerweile wird ja viel diskutiert,
genau.
Schnell wird es ein großer Sturm, manches haben wir verändert und lassen uns darauf ein und lernen dazu.
Und das ist ja auch gut so und das ist genau der Punkt, man muss generell erstmal in eine Diskussion kommen. So. Und da gibt es aber auch immer zwei Seiten und zwei Meinungen. Und ich finde es schwierig, wenn man jetzt von einer Aneignung redet, weil der Mensch hat sich immer irgendwas angeeignet. Für mich ist eine Aneignung eine Art Weiterentwicklung. Und ich finde es schade, dass dieser Begriff jetzt so negativ behaftet ist. Mhm. Und ich finde auch, dass man auch ruhig eine andere Meinung haben kann. Für viele, für die das schwierig ist, mich auch als Winnetou zu sehen, mit denen unterhalte ich mich gerne. Ich schreibe dann über Instagram, ich schreibe die an, die wundern sich dann erstmal, die sagen, hä, du meldest dich bei mir, ich dachte, du liest das nie. Und das ist etwas, was ich wichtig finde, dass man mit den Leuten spricht, dass man Meinungen austauscht, aber nicht, dass man dem einen oder anderen einfach nur was verbietet, weil dadurch ändert sich nichts.
Also die Offenheit fürs Gespräch zu haben, das ist natürlich bei so einer Rolle dann eben auch gefordert. Ich glaube, genau. Bei anderen ist es dann etwas weniger wie bei Jekyll und Hyde.
Genau. Aber also ich glaube generell dieses Thema, da könnten wir jetzt auch nochmal 3 Stunden weiter sprechen, weil das ist ein großes Thema. Ich finde, man darf einfach jetzt nicht sagen, und es gibt ja wirklich so diese Menschen, die sagen, Rassismus ist, wenn man so eine Rolle schon annimmt. Das ist natürlich völliger Blödsinn, weil man muss auch wirklich schauen, warum nehme ich diese Rolle an, was möchte ich den Menschen damit auf den Weg geben, und ich habe diese Rolle angenommen beispielsweise, um eine Kultur auch zu ehren, und das ist das Schöne als Schauspieler, dass ich auch Dinge machen kann, in Rollen schlüpfen kann, mich dahinter verstecken kann, weil ich in diesem Falle beim Casting als Winnetou alle überzeugen konnte. Und der Punkt ist ja der, dass man, ist man für die Rolle der beste Schauspieler sollte diese Rolle übernehmen und nicht, okay, der andere ist zwar besser, aber der spielt es jetzt nicht, weil wir jetzt irgendwie auf andere Dinge aufpassen müssen, die auch wiederum nur eine neue Diskussion entfachen, und die geht dann auch wieder in die falsche Richtung. Ich finde, wie gesagt, man muss in der Diskussion bleiben, man muss Dingen offen entgegentreten und man darf einfach sich nicht verschließen, weil das ist ja das Problem. Man muss miteinander reden, und seit Corona, finde ich, in der Gesellschaft generell ist da vieles in negativer Hinsicht passiert, aber
wo man dann anonym aus dem Netz schießt.
Aber und du Social Media ist sowieso schwierig als Diskussionsplattform. Man soll sich dann wirklich auch in die Augen schauen und über das Thema reden, um wirklich was zu verbessern, aber nicht
und
zu verschlimmbessern.
Und das machst du, lieber Alexander Klaff, du suchst das Gespräch, du gehst auch in die Offensive, du hörst auch zu, die andere Seite. Neben deiner Karriere als Künstler der letzten 21 Jahre bist du auch immer noch Botschafter für die Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe.
Genau.
Da sind Erwachsene betroffen, aber auch Kinder. Ein Punkt.
Babys teilweise sogar.
Sogar Babys. Warum bist du da immer noch so engagiert?
Ich habe in den letzten Jahren auch im privaten Umkreis mit dem Thema, also Schlaganfall umgehen müssen oder lernen umzugehen. Also mein Schwiegervater hatte im Urlaub, wo wir dann alle am Pool waren, irgendwie einen plötzlichen Schlaganfall, und dementsprechend ist es seitdem natürlich nochmal erst recht ein Herzensding, aber auch schon vorher, muss ich sagen. Ich mache das, seitdem ich eigentlich denken kann, dass ich mich da sehr engagiere, weil...
Aber jetzt weißt du auch, worüber du redest mit all der Emotion, oder? Wenn man jetzt auf eine neurologische Reha-Station kommst oder ein Reha-Zentrum, wie zum Beispiel in Friedehorst, dann ist es nochmal anders?
Ja, weil es ist dann ein Stück weit immer nochmal anders, wenn man auch betroffen ist als diejenige, die sich um diese Person dann kümmern muss. Gerade weil du Friedehorst angesprochen hast, da gibt es ja die Schlaganfall-Lotsen, die auch für die betroffenen Familien da sind, weil die Familie muss ja auch betreut werden.
Es hat Konsequenzen, nicht für alle.
Für die ändert sich auch alles, der Alltag, die Pflege. Kann man den Job noch ausüben, indem man sich um ein anderes Familienmitglied noch kümmern muss? All solche Sachen, das darf man einfach nicht unterschätzen. Und für mich war es anfangs wirklich ein Schock, dass ich nicht wirklich wusste, dass auch Babys oder auch Kinder Schlaganfälle erleiden können. Und gerade bei Babys ist es natürlich verheerend, weil sie nicht sprechen können, sie noch keine Körpersprache haben, wo man das schnell ablesen kann, dass da gerade was passiert ist.
Anders als bei uns Erwachsenen.
Es ist anders zu messen, genau. Beim Erwachsenen kann man dann plötzlich sehen, da gibt es so diese Tests mit Zunge rausstrecken, einmal Arme nach vorne strecken und diese ganzen Tests, die man machen kann. Das ist beim Baby nicht möglich oder beim Kind. Wenn man sich da so ein Stück weit darüber informiert, was man tun kann, wie man die Dinge dann irgendwie wahrnehmen kann, da ist man schon ein ganzes Stück weiter, weil beim Schlaganfall, das darf man nie vergessen, da geht es wirklich um jede Sekunde.
Um jede Sekunde, die zählt, kann man alles nachlesen auf der Seite Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe. Genau. Ist ein Spendenprojekt, also die freuen sich auch, wenn man den nächsten Geburtstag mal nicht nur ein neues Armband für seine Uhr braucht, sondern wenn man sagt, hey Leute, spendet doch dafür, ist eine tolle Sache. Wir sind fast am Ende der Sendung, lieber Alexander, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was ist denn jetzt wirklich das letzte Lied, was du unter der Dusche gesungen hast?
Oh, ich glaube...
Oder duschst du gar nicht?
Kurz und fit. Ja doch, aber immer so kurzweilig, dass ich nicht ans Singen komme. Und das ist ja wie der Mathelehrer, der in der Schule was vorrechnet, der rechnet unter der Dusche auch nicht weiter.
Singst du denn privat?
Ich singe oft im Auto. Im Auto singe ich oft. Echt? Und da habe ich Shut Up and Dance with Me gesungen.
Okay, und ja. Bist du derjenige oder macht das deine Frau, die dann zuständig ist, den Jungs abends ein Schlaflied zu singen?
Wir beide. Da wechseln wir uns wirklich immer sehr viel ab. Also, oder zusammen. Also wir lesen auch viele Bücher. So Schlaflieder, nee, Musik gemacht wird bei uns tagsüber eher.
Okay.
Am Abend ist Ruhe.
Kinder lieben es ja, immer wieder das gleiche Buch vorgelesen zu bekommen oder immer wieder einen Song zu hören. Was ist denn bei euch da absolut vorne, gerade auf der Playlist, wo man selber schon denkt, bitte, nochmal.
Oh Gott, jetzt komme ich echt mit der Sache raus. Es gab damals in meiner Jugend diesen Crazy Frog. Diesen Ring, Ding, 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 Ding. Ich weiß nicht, ob man den noch kennt, aber mein Sohn hat ihn für sich entdeckt. Und der läuft bei uns gerade hoch und runter. Und wir wissen nicht, wie das gekommen ist. Wir kamen eines Tages nach Hause und dann lief er.
Hab Vertrauen, wahrscheinlich. Es wird irgendwann vorbeigehen. Jemand, der beruflich viel unterwegs ist. Du hast ja immer so einen ausgerechneten Geburtstermin. Du weißt wahrscheinlich schon genau, wann du wo dann auf der Bühne stehen wirst. Ja. Kannst du, wenn das dritte Baby kommt, dann einen Abend auch mal freinehmen? Hast du irgendwie einen Ersatz?
Also wenn er pünktlich kommt, brauche ich keinen Ersatz. Bisher waren unsere beiden Jungs auch nicht pünktlich, von daher schaue ich mal. Ich bin schon sehr gespannt auf die Gesichter, wenn ich dann als Winnetou im Kreißsaal stehe. Aber naja, wir schauen mal.
Ja. Oder als Geburtsort steht dann Darmstadt drin, weil du mit Dr. Jekyll und Hyde genau. auf der Bühne bist. Aber du musst ja dann eine andere Frau küssen. Also deine Frau wird dann ja ersetzt. Weiß man schon, wer der Ersatz sein wird?
Wir haben eine tolle Kollegin, Stephanie Köhm, die dann auch schon ein, zweimal als Lucy Harris eingesprungen ist. Ja, und die habe ich schon ein paar Mal geküsst, von daher ist das nichts Neues.
Hast du einen Tipp für gutes Küssen?
Oh, ja, also am besten mit den Lippen.
Ja, kann nicht schaden.
Eine gute oder eine spannende Sache ist ja, ich wurde vor kurzem auch gefragt, ob ich beim Küssen die Augen zu oder aufmache. Und ich finde, zu einem guten Kuss gehört einfach immer die Augen zuzumachen. Ich finde das total weird, wenn man irgendwie dann die Augen aufmacht und man wird angestarrt. Also keine Ahnung, ich glaube, zu einem guten Kuss...
Ich bin auch im Team Augen
zu. Definitiv zu, weil man spricht ja immer von einem guten Kuss, wenn man da was bei spürt. Und ich finde, auch wenn man einen Ton singt, der mir selber sehr viel gibt, mache ich auch die Augen zu dabei. Also bei Dingen, die ich fühlen will, dabei mache ich eigentlich immer die Augen zu.
Der Sonntagstalk von SR1 und HR3, heute mit Alexander Klavs. Ich danke dir für dieses Gespräch und viel Spaß mit dem Frog jetzt, wenn du nach Hause kommst.
Ja, den werde ich haben. Dankeschön.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.